Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los.
Mein Gefühl erschafft meine Realität. Ist das so? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Time of Change TV, dem neuen Sender für mehr Bewusstsein. Der Mensch ist Gestalter seiner Lebensumstände. Mit seinen Gedanken und Gefühlen erschafft er seine Realität. Ist das so? Wann immer Ihr Gefühl mit Ihrem Wunsch in Konflikt steht, wird das Gefühl gewinnen. Ist das so? Wir alle kennen solche Aussagen. Wir alle, die sich interessieren für Persönlichkeitsentwicklung, die sich interessieren für das Thema Manifestation und sich damit auseinandersetzen, wie wir selbst unser Leben gestalten. Wir alle haben auch schon Erfahrung damit, manchmal ein wenig mehr, aber meistens haben wir wenig Erfolg mit Manifestieren. Wie funktioniert es also, dass wir mit unseren Gedanken und mit unserem Herzen und unserem Gefühl unsere Realität erschaffen? Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewpartner. Ein Interviewpartner, der mit klarem Statement seine Realität lebt und seine Realität erschafft. Ein Interviewpartner, der, auch wenn er es vielleicht nicht gerne hört, aber der mit aller Liebe und allem Respekt den Menschen, dem Leben und der Welt gegenübersteht. Herzlich willkommen, Ulrich Hergert.
Boah, da geht mir das Herz auf. Vielen Dank, liebe Christine, für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Und vielen Dank für diese wunderbaren Worte zu Beginn.
Ja, danke schön. Freut mich sehr, lieber Ulrich. Du bist ja Lehrer, du bist aber auch Dozent, Speaker, Speaker Trainer bei LCC, also dem Life Coaching Center der Lebensschule von Ewald Schober. Und da durfte ich dich ja ab und an schon erleben bei verschiedenen Veranstaltungen. Und du gestaltest deine Realität ganz klar. Du weißt auch, wie es funktioniert. Und wie es wirklich funktioniert, so dahinter mit diesen Gedanken und Gefühlen, das wirst du uns heute bitte erklären.
Danke, liebe Christine. Ich werde es versuchen. Wie du richtig gesagt hast, ich lebe, seitdem ich beim LCC Ewald Schober kennengelernt habe und dort in ein Seminar gegangen bin, was sich Day of Change, mittlerweile Days of Change heißt. Da habe ich gelernt, dass ich meine Realität auch wirklich tatsächlich selbst erschaffen kann. Das Interessante bei diesen Veranstaltungen ist auch, dass dort nicht nur darüber geredet wird, sondern dass dort auch sofort direkt erfahrbare Experimente gemacht werden, wo wir wirklich sehen, wow, ich habe tatsächlich einen Einfluss auf mein Leben. Ich habe tatsächlich einen Einfluss auf meine Realität und ich kann ja tatsächlich bestimmen, wo ich leben will. Und daraus hat sich dann bei mir, du weißt, ich mache gerne Wortspiele, mein sogenanntes Ulliversum ergeben. Wo ich mir gesagt habe, genau, ein Ulliversum kommt natürlich von Ulrich, also Ulli, die Kurzform. Mhm. Und ich lebe nicht mehr im Universum, sondern ich lebe in meinem Ulliversum. Und dazu habe ich verschiedene Techniken eben unter anderem bei der Life Coaching Center Schule, bei der Lebensschule kennengelernt. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, ja, verdammt nochmal, wie funktioniert denn das? Also da bin ich dann auch jemand, der gerne wissen möchte, wie es geht.
Also du bist damals da tatsächlich dazugekommen und hast dich mit diesen Themen noch gar nicht auseinandergesetzt gehabt, sondern da dann erst auf dem Days of Change zum Beispiel, also wirklich damit auseinandergesetzt.
Ich hatte mich vorher schon mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Persönlichkeitsbildung und mit verschiedenen Speakern und verschiedenen Rednern und verschiedenen philosophischen Theorien und so weiter und so fort auseinandergesetzt und bin aber jedes Mal glorreich, grandios an mir selbst gescheitert, weil in diesen Anleitungen drinnen stand, du musst doch nur das so und so machen und dann, wenn du das machst und wenn du 21 Tage lang das eine machst oder das andere oder das nächste und so weiter und so weiter. Und da habe ich jedes Mal gemerkt, erstens mal kriege ich es gar nicht auf die Reihe, es beispielsweise bei diesen berühmten 21 Tagen durchzuziehen. Und das Zweite war, selbst wenn ich es mal geschafft habe, hat sich da mein Leben nicht verändert gehabt. Und dann habe ich natürlich in dem damaligen Zustand, in dem ich auch war, habe ich mich natürlich selber hinterfragt. Und da bin ich mit mir selber in Konflikt geraten.
Und das, warum in Konflikt geraten?
Ja, weil ich mich natürlich im Wettbewerb gesehen habe und gedacht habe, ja, wenn die anderen das schaffen, müsstest du doch das auch schaffen. Und dann ist natürlich immer bei rausgekommen, ja, ich bin zu doof. Oder es stimmt irgendwas mit mir nicht. Ich habe die Begründung gesucht, dass das nicht passt, dass jenes nicht passt, dass das in den Genen liegt, dass das an, weiß der Kuckuck was, an emotionalen Verstrickungen liegt, an irgendwelchen Ahnenreihen oder an den Sternen oder weiß der Kuckuck was. Also ich habe immer wieder wunderbare Begründungen gefunden, warum das bei mir nicht funktionieren kann, bis ich eben bei Ewald Schober angekommen bin.
Ah, okay. Das ist ja wirklich all das, was ja viele von uns kennen. Ja, also es sind die Gene, es ist die Ahnenreihe, es ist, keine Ahnung, Fremdenergie, sonstiges. Und letztendlich bist du bei Ewald Schober gelandet und durftest dann etwas anderes feststellen und handfest erleben.
Absolut. Ja? Das war genau das, was ich sage, was ja auch dann letzten Endes Bildung ausmacht, was eine Entwicklung ausmacht. Es ist immer besser und es ist immer gut, wenn man Erfahrungen, über die vielleicht in einem Speech, in einer Sendung, selbst in einer Schulklasse von mir aus, einer Vorlesung an der Universität, wenn man dort die Erfahrungen, die dort nur verbal erstmal übertragen werden, also ausgesprochen werden, wenn man die dann selber machen kann. Und dabei ist mir letzten Endes klar geworden, das, was ja auch viele andere in ihren Persönlichkeitsentwicklungsbüchern schreiben, was ja in vielen Texten drinnen steht, dass ja tatsächlich die Potenziale in mir drinnen stecken. Nur ich war plötzlich aus der Verzweiflung, und zwar Gott sei Dank aus der Verzweiflung raus, dass ich zu doof bin, meine eigenen Potenziale zu entdecken und entfalten zu können. Und da ist der Schlüssel eben das, was du in deiner Vorrede auch am Anfang schon gesagt hast. Da hätte ich jetzt einfach auch mit Ja antworten können, was du am Anfang gesagt hast, dann wäre das Interview jetzt ganz schnell vorbei gewesen. Da habe ich gelernt, und zwar nicht nur glauben gelernt und nicht nur erfahren gelernt, sondern mittlerweile auch mit, aus meiner Sicht, einem wissenschaftlichen Anspruch drangegangen, warum es so ist, nämlich, dass unser Gefühlszustand, dass unser Gefühl den mächtigsten Prozess im Erschaffen auslöst. Und das habe ich direkt erfahren dürfen. Das habe ich in den Präsentationen und in den Days of Change beispielsweise direkt erfahren dürfen, dass ich Dinge gekonnt habe, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Das kann ich doch überhaupt nicht. Das kann doch gar nicht sein. Zum Beispiel meine ersten Days of Change war ich 2018. Da war meine Ehe gerade kaputt gegangen und ich bin mir vorgekommen wie ein Froschlurch. Also wirklich, ich bin amöboid, wie eine Amöbe am Boden gekrochen emotional. Und ich habe in diesem Seminar, das war damals noch ein Tagesseminar, da habe ich unter anderem mit meiner Handkante, habe ich 2 Zentimeter starke Bretter durchgeschlagen und ich habe in meinem Leben noch nie Karate oder Kampfkunst betrieben. Also das war was mir auch völlig fremd war. Wollte ich auch nicht, aber das ging. Und ich habe Stahllöffel mit den bloßen Händen verbogen, um einfach ein bisschen zu spoilern. Und da habe ich mir dann gedacht, da scheint an diesen Theorien, was im LCC gelehrt wird, da scheint was dran zu sein. Und dann kam mein naturwissenschaftlicher Instinkt, der dann gesagt hat, ja, was ist es denn?
Ja, also das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich habe auch ein Brett geschlagen und ich hatte riesen Respekt davor. Ja, also es ist halt ein Brett, dieses Ding. Und das Interessante für mich war beim ersten Mal, also das war, als hätte ich mich verfühlt. Also vom Kopf her dachte ich mir, ja, das schaffe ich, ich schaffe es. Und hau drauf und au, aua, ja. Und dann bin ich nochmal in dieses Gefühl und bin voll eingestiegen und plötzlich war der Moment, da war voll klar, jetzt. Boah, hey, und das Ding ist geflogen in zwei Teile und ich konnte es gar nicht fassen. Also was ist es, Ulrich, dass tatsächlich ausgerechnet das Gefühl viel stärker ist als das Ding hier oben? Also wobei ich unseren Verstand ja nicht missen will.
Um Himmels Willen. Mir geht's auch nicht darum, das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Mhm. Das ist mir immer wichtig, sondern es ist mir wichtig zu verstehen, wie es funktioniert. Fangen wir damit einfach mal an. Mhm. Wir haben in unserer normalen Welt, es ist im, ohne das Wort Mainstream jetzt in irgendeiner Wertung brauchen zu wollen, aber in unserem normalen Umgebung, in unserem, ich sage jetzt wieder Mainstream in Anführungszeichen, wird eher gelehrt, besteht heute noch eher die Meinung, dass wir drei Werkzeuge des Erschaffens hätten. Das ist ganz klar Denken, also das Kognitive, Sprechen und dann Handeln. Mhm. Diese drei Werkzeuge bestimmen natürlich, was letzten Endes bei rauskommt. Machen wir ein konkretes Beispiel. Ich bin ja unter anderem auch in der Veranstaltungstechnik oder in der Musik unterwegs. Das heißt, ich denke mir, okay, was brauche ich für einen Konzertauftritt in einer entsprechenden Bühne? Da muss ich mir beispielsweise nach technischen Kriterien angucken, wie groß ist der Raum, wie viele Leute passen da rein. Da muss ich mir überlegen, okay, brauche ich Fluchtwege, wie breit müssen die Fluchtwege sein, wie viele Fluchtwege brauche ich Feuerlöscher und so weiter und so fort. Und dann mache ich natürlich auch eine technische Planung, dass ich sage, okay, wenn jetzt da 150 oder eben 5000 Leute reinpassen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, da brauche ich natürlich technisch andere Anforderungen. Das heißt, da muss ich andere Lautsprechersysteme verwenden, viel größere, oder ich brauche eine Videowall oder ich brauche, weiß der Kuckuck, was es nicht alles an Effekten oder auch an technischen Möglichkeiten gibt. Das heißt, ich bin da kognitiv am Denken. Mhm. Und ich denke mir aus, nach den Erfahrungen, die ich habe und nach den Erfahrungen, die andere gemacht haben, die dann vielleicht auch in irgendwelchen Regelwerken niedergeschrieben sind, wie zum Beispiel der Versammlungsstättenverordnung, wo eben auch genau drinsteht, wie viele Stühle in einer Reihe sein dürfen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ein Denkprozess, der stattfindet, der sich auf eigenen gemachten Erfahrungen basierend ist, der aber auch auf logischen Konsequenzen basierend ist, beispielsweise auch aus der Technik, aus irgendwelchen physikalischen Formeln. Beim Strom, bei einer Stromberechnung ist auch klar, wenn ich so und so viel Leistung entziehe, dann muss ich entsprechend dickere Kabel legen oder ich brauche einen größeren Stromanschluss, sonst wird das nichts. So, und dann komme ich zum Beispiel in ein Gespräch, in dem ich mir dann eben Techniker suche, die dann helfen, das, was ich plane, das, was ich designe, das, wo ich sage, so könnte ich es mir vorstellen, komme ich in die Kommunikation, da kommt vielleicht auch von denen ein Return, also ein Feedback, wo ich dann drauf komme, oh, das könnten wir auch anders lösen, das ist ja viel geschickter, weil mir da vielleicht auch die praktische Erfahrung fehlt, das finde ich auch sehr wichtig, also es geht nicht hierarchisch, ich bin Chef und du machst, was ich sage, sondern es geht in der Kommunikation, also im Sprechen, dann auch darüber ein Feedback zu bekommen. Und das Dritte, das Letzte ist dann, wenn es dann losgeht, dann stehst du halt im schlimmsten Fall im 40-Tonner und spielst sozusagen Tetris, erstmal alles ausladen und nach der Veranstaltung spielst du wieder Tetris und lädst wieder alles ein. Das heißt, da bist du im Handeln. Du baust es auf, du verkabelst alles, du guckst das nach Plan, die ganze Geschichte so läuft, wie sie laufen soll. Dann kommen vielleicht nur irgendwann irgendwelche Fehler dazu. Das sind auch so Dinge, da kann man dann auch wieder erst drüber nachdenken und sagen, ja, warum pfeift jetzt das Mikrofon oder warum geht der Lautsprecher nicht oder warum fällt in der LED-Wand, also in der Projektionsfläche, warum fällt da plötzlich eine LED-Kachel aus, warum ist das Bild nicht da oder stimmt die Farbe nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Dann kommt man auch wieder ins Sprechen, dann kommt man wieder ins Handeln und man erschafft dadurch, jetzt ganz speziell in dem Beispiel auf die Veranstaltungstechnik bezogen, erschafft man dann beispielsweise eben einen Event. Wo man sagt, das wäre jetzt klassisch Denken, Sprechen, Handeln. Die klassisch gesehenen Werkzeuge des Erschaffens. Und aus dem Grund ist es ja auch klar, ich wollte auch in meiner Vorrede niemanden, wie gesagt, niemanden bewerten, wenn ich sage, ich habe damals Anleitungen gelesen, wo drin steht, mach das 21 Tage lang oder geh da in die Einkehr und meditiere oder was es nicht alles an Anleitungen gibt.
Ich das denke, ist aus das dem hat auch niemand so verstanden, weil viele, die sich ja dafür interessieren, machen das genau durch, ja, lesen auch diese Anleitungen, versuchen sie zu befolgen.
Richtig.
Mit mehr oder weniger Erfolg.
Richtig. Und das ist aus meiner Sicht, das ist zumindest die Erklärung in meinem Universum wieder, die Erklärung in meinem Universum ist, dass da oft auf Denken, Sprechen, Handeln unsere Erschaffenskraft letzten Endes reduziert wird. Und ich habe eben gelernt und am eigenen Leib erfahren, dass es noch ein viertes Werkzeug des Erschaffens gibt, was wesentlich mächtiger ist als meine drei Werkzeuge des Erschaffens, des Denkens, des Sprechens und des Handelns. Und du hast es vorhin schon angesprochen. Du weißt, ich spreche vom
Fühlen.
Das Gefühl. Das Gefühl. Der Gefühlszustand, mit dem ich an eine Sache herangehe. Das ist das mächtigste Werkzeug des Erschaffens. Die Frage ist, warum ist es das mächtigste Werkzeug des Erschaffens?
Das ist die große Frage.
Die eine Sache ist,
noch eine Zwischenfrage,
bitte,
entschuldige, wenn ich unterbreche, weil das Gefühl wirkt ja immer. Also es ist ja egal, ob in die positive oder negative Richtung.
Richtig.
Das heißt letztendlich, es kommt immer darauf an, wie ich mich fühle oder mit welchem Gefühl ich an eine Sache herangehe. Dementsprechend ist der Verlauf einer Sache. Also fühle ich mich nicht so gut, dann kann ich davon ausgehen, die ganze Sache läuft eventuell nicht so gut. Fühle ich mich gut, dann sind wir eher im Flow.
Absolut.
Das ist
absolut.
So.
Das Gefühl ist das mächtigste Werkzeug des Erschaffens. Mhm. Und das Gefühl bestimmt direkt oder indirekt, da ist man sich vielleicht auch wissenschaftlich, wenn man es genau untersuchen würde, uneinig. Aber das ist ja letzten Endes egal. Aber das Gefühl manifestiert letzten Endes am meisten mit das Ergebnis. Dazu gebe ich gerne auch ein Beispiel. Kennt jeder, bin ich mir sicher. Wenn du gestresst in der Früh aufwachst, sagen wir mal, dein Wecker hat vergessen zu klingeln oder vielleicht hast du ihn auch vergessen einzuschalten. Soll ja passieren sowas. Und du hattest eigentlich einen wichtigen Termin. Ja, was passiert? Du wachst vielleicht noch irgendwie auf, weil du irgendwie doch intuitiv wach wirst. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, Mensch, ich wollte um 6 aufstehen. Himmel, jetzt ist es ja schon 6:30, 7. Ja, dann kommst du in die Hektik. Und wenn du in die Hektik kommst, dann wirst du feststellen, dass nicht nur dein Wecker nicht geklingelt hat. Dann ist unter Umständen, wenn du ins Auto steigst, der Tank leer. Dann kommst du auf die Straße und da ist ein riesen Stau, weil irgendwo ein Unfall passiert ist, weil nichts vorwärts geht. Und da, wo du vielleicht hin wolltest, da bin ich mir sicher, du wirst keinen Parkplatz finden. Du fährst 10-mal um Block und es steckt der Teufel im Detail, es ist kein Parkplatz vorhanden. Das sind alles Experimente, das sind alles Erfahrungen, glaube ich, die wir alle in unserem Leben schon gemacht haben. Dass wenn wir so gebrauchte Tage haben, dann läuft wirklich nichts. Und wenn du dann abends noch heimkommst und das noch einigermaßen irgendwie durch, sage ich jetzt, Denken, Sprechen, Handeln, versucht hast, noch ins Positive zu drehen und da dir auch, ganz schlimmes Wort, dir Mühe gegeben hast, also dir selber noch Mühe obendrauf gelastet hast, also eine ganz, ganz furchtbare Beschreibung in meinen Augen, dann kommt abends noch ein Brief, was weiß ich was, mein Horror ist immer so ein Brief vom Finanzamt oder irgend sowas oder von der Polizei, kriegst
nicht
du noch irgendwo was,
Horror,
wo du gesagt hast, oh verdammte Hacke, da haben sie mich geblitzt oder ich habe falsch geparkt oder weißt du, oder ist es vielleicht auch irgendwas ganz was anderes, aber da kommt dann immer noch ein Unglück selten allein. Das ist ja auch ein Sprichwort, was wir kennen und ich glaube, das haben die meisten in ihrem Leben schon erlebt, dass wenn irgendwas schief geht, dann ist es nicht nur ein Einzelfall.
Wenn es läuft, dann läuft's, oder?
Im Umkehrschluss, genau, das ist der Umkehrschluss. Wenn du jetzt beispielsweise in so einem netten Interview sitzt, mit einer wunderbaren Moderatorin, einem wunderbaren Gegenüber, in einer völlig entspannten Atmosphäre, dann gelingt dir alles. Anderes Beispiel, du bist frisch verliebt, dann gehst du zum Essen und selbst, sag ich mal, wenn du amerikanisch essen gehst, ja, dann ist da auch plötzlich das, was in Pappedeckel dir geliefert wird, ist plötzlich ein Gaumenschmaus und so ist wunderbar. Da findest du dann auch einen Parkplatz, da gelingt dir dann einfach alles. Und das sind für mich Beweise, die man jetzt noch endlos weiterführen könnte. Also da gibt's ja, hat jeder von uns seine eigene Erfahrung gemacht. Aber ich glaube, da kann jeder mit anknüpfen, da kann jeder mitgehen, dass wenn wir in einem schlechten Gefühlszustand sind, dann gelingt uns auch weniger. Oder es geht sogar noch komplett schief. Wenn wir im guten Gefühlszustand sind, dann gelingt uns viel mehr. Und das hat man ja beispielsweise, glaube ich, schon in den 80er Jahren erkannt. Aber im Sportcoaching war das in, dass man beispielsweise den Fußballspielern, dass man denen Rituale gegeben hat, wo sie sich sozusagen in einen guten Gefühlszustand ziehen sollen, können, dürfen. Weil wenn du überlegst, du spielst beispielsweise Fußball-Weltmeisterschaft und hast den entscheidenden Elfmeter zu treten, der darüber entscheidet, ob der goldene Pokal jetzt bei deiner Mannschaft landet oder bei der gegnerischen Mannschaft. Also ich glaube, wenn du da überlegst, da gucken dann, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen bei der Fußball-Weltmeisterschaft beim Endspiel zugucken würden, Im Normalzustand, glaube ich, würde ich nicht mal vom Mittelkreis bis zum Elfmeterplatz kommen, ohne über irgendeinen Grashalm zu stolpern und mir das Genick zu brechen, vermute ich. Und da hat man rausgefunden, dass in diesen Situationen eine emotionale Stärke, also ein guter Gefühlszustand, dass der dafür sorgt, dass dann auch das Ergebnis gut wirkt. Und ich glaube, Boris Becker war einer der Ersten, der mit dieser Beckerfaust, mit diesem Yeah, ich habe jetzt einen Ass geschlagen, also ich habe quasi den beim Tennis an, wie heißt Aufschlag, nicht Anschlag, um Gottes Willen, Aufschlag, beim Aufschlag den Ball unhaltbar über das Netz, aber trotzdem noch in ins Feld des Gegners gebracht.
Ja, ja.
Und da hat ihm dann der NLP-Trainer, also diese neurolinguistische Programmierung, der hat ihm dann gesagt, mach da diese Haptik drauf, diese Beckerfaust. Und damit hat sich im Gehirn zu dieser Faust dieser gute Gefühlszustand abgespeichert. Und
also
der
das
konnte dann abgerufen werden, Verzeihung.
Genau, abgerufen in dem Sinne, also auch wenn er in einem schlechten oder nicht ganz so guten Gefühlszustand war, diese Faust hat bei ihm praktisch bewirkt, ich bin jetzt gut drauf, weil wenn die Faust zumacht, bin ich gut drauf.
Richtig. Mhm. Und dazu müssen wir uns angucken und überlegen, wie kommen denn unsere Gefühle überhaupt zustande? Mhm. Das war für mich auch ein ganz massiver Schlüssel, um es begreifen zu können, um es verstehen zu können, um es auch wirklich glauben zu können, dass der Gefühlszustand tatsächlich der mächtigste Zustand ist. Mhm. Dazu müssen wir ein bisschen in die Gehirnforschung abtauchen.
Mach mal.
Ganz knapp. Wir haben ein Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist in der Lage, Dinge zu konstruieren wie den Eiffelturm. Damit kann man Raketen bauen, die auf den Mond fliegen. Damit kann man Kunstwerke erschaffen wie eine Mona Lisa oder was es nicht noch alles an Beispielen gäbe. Dieses Bewusstsein kostet den Körper relativ viel Energie. Das heißt, wenn wir in wirklich vertrackten, verzwickten Aufgaben drinnen stecken, wo es darum geht, kreative Lösungen zu finden, verbraucht unser Großhirn ungefähr 1/5 der Körperenergie. Das ist massiv viel Energie. 1/5, 20%. Das ist richtig viel Energie. Gut, in unserer heutigen Welt überhaupt kein Thema. Weil ich kann ja überall, wenn es sein muss, amerikanisch essen gehen oder türkisch essen gehen oder ich kann mir irgendwo einen Energieriegel oder einen Traubenzucker oder weiß der, was es nicht alles an Möglichkeiten gibt, kann ich mir Energie zuführen. Nicht aber in der Zeit, als sich der Mensch entwickelt hat. Also wahrscheinlich in der Steinzeit oder in der Zeit davor.
Ja.
Da gab es nicht an jeder Ecke eine Imbissbude, sondern da haben wir Menschen angefangen, uns von Samen, von Bucheckern, von Nüssen, von Früchten und so weiter und so fort zu ernähren. Und aus diesem Grund ist es natürlich, und das meine ich jetzt unterstrichen, natürlich, ganz natürlich, ich wiederhole es nochmal, dass die Natur des Menschen so angelegt ist, dass unser Bewusstsein möglichst wenig arbeitet. Deswegen haben wir ein Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein ist quasi der Hilfs-Sheriff oder beziehungsweise ist letzten Endes die Regierung unseres Körpers, nämlich der Teil des Gehirns, der uns denken, sprechen, handeln lässt. Aber dieses Unterbewusstsein kann eines nicht. Es kann nicht logisch denken. Nochmal, wir haben ein Bewusstsein, was komplexeste konstruktive, theoretische, kreative Aufgaben lösen kann. Wir können damit Düsenjäger fliegen, wenn wir es geübt haben. Wir können damit 25 Sprachen sprechen. Wir können damit Computer bauen. Wir können damit medizinische Wunder. Wahnsinn. Also wahnsinnig viel kreatives Potenzial vorhanden. Das kostet aber sehr viel Energie. Und das Leben hat sich eben das Unterbewusstsein ausgedacht, was blitzschnell reagiert, was aber nicht logisch denken kann. Das Unterbewusstsein kann als mechanisches Gehirn lediglich auf gemachte Erfahrungen zurückgucken.
Gemachte Erfahrungen, die ich alle selbst gemacht habe? Oder reicht es auch, wenn ich etwas beobachtet habe? Also wird da alles abgelegt im Unterbewusstsein? Alles, was ich auch sehe, rieche, höre? Oder sind es meine persönlichen Erfahrungen?
Die Frage, gibt es da einen Unterschied? Das, was ich wahrnehme, ist ja immer meine persönliche Wahrnehmung. Das weiß ich nicht. Da bin ich auch ehrlich gesagt zu wenig Mediziner und Gehirnforscher. Für mich, das ist meine Sicht, in meinem Universum, ist es so, dass ich davon ausgehe, dass unser Unterbewusstsein von Geburt an mindestens bis wirklich zum letzten Atemzug alles, was um uns herum ist, wahrnimmt. Mhm. Da wird dann, wie auch immer das genau funktioniert, das kann ich nicht sagen, da werden dann Entscheidungen getroffen, ob diese Wahrnehmung jetzt für uns lebensrelevant, lebensnotwendig wäre oder nicht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier auf den Teppich gucken, da haben wir hier ganz, ganz viele Fasern. Ich bin mir sicher, dass über mein Auge diese Reize, diese optischen Reize über die ganz vielen Fasern oder nehmen wir eine Raufasertapete an der Wand her, was man vielleicht zu Hause hat, dass diese Reize alle im Unterbewusstsein irgendwo landen. Ob die dann auch wirklich abrufbar sind oder ob die dann irgendwann ganz schnell, wenn man es jetzt mal auf unsere Gesellschaft bezieht, sozusagen irgendwie auf einer Art Müllkippe landen und als irrelevant untergehen, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Was ich aber gelernt habe und was auch viele Gehirnforscher und Psychologen beschreiben, ist, dass wenn wir massive Erfahrungen machen, vor allem Erfahrungen machen, die uns im Idealfall in ein positives Gefühl, aber im schlechtesten Fall halt eben auch in ein negatives Gefühl ziehen, dass da das Unterbewusstsein aus meiner Sicht immer so den Zeigefinger hebt und sagt, Obacht, aufpassen, jetzt ist irgendwas passiert. Und in dem Moment, wo wir diese emotional starke Erfahrung machen, dieses hochemotionale Erlebnis haben, vielleicht eine traumatische Erfahrung im schlimmsten Fall machen, da speichert das Unterbewusstsein sämtliche Umgebungsparameter, also sämtliche Merkmale dieser Situation, die da in der Umgebung waren, speichert unser Unterbewusstsein ab. Und zwar, warum macht es das? Das macht es deswegen, um unser Bewusstsein zu entlasten, damit es im Zweifelsfall, wenn wir nach unterbewusster Meinung wieder in die gleiche, in dieselbe oder in eine ähnliche Situation kommen, damit wir nicht erst kreativ drüber nachdenken müssen, was könnten jetzt da passieren und wie wäre denn das, sondern dass unser Unterbewusstsein mit uns sofort kommuniziert und sagt, oh, Vorsicht! Das könnte jetzt wieder die gleiche Situation sein wie damals als. Und weil unser Unterbewusstsein nicht logisch denken kann, wird uns unser Unterbewusstsein diesen Satz auch nie sagen, es könnte die gleiche Situation sein wie damals als, sondern es kommuniziert auf die dem Unterbewusstsein eigene Art und Weise mit uns. Und das ist der Gefühlszustand.
Also das heißt, also jetzt, wenn ich deinen Worten so folge, Ulrich, dann sind wir von unserem Unterbewusstsein bestimmt. Also wir machen unseren Gefühlszustand hauptsächlich von unserem Unterbewusstsein abhängig und nicht von unserem Bewusstsein.
Richtig.
Also das heißt, es schießt eine Erfahrung rein, ja, und dementsprechend fühle ich mich
richtig
wieder in negative oder auch positive Richtung.
Absolut, ja. Absolut.
Und das sind ja dann teilweise schon sehr, sehr starke Gefühle, ja. Aber wie kann ich denn das umswitchen? Also, was mache ich denn, dass ich es umswitchen kann? Und wieso sind diese Gefühle so stark? Also, wieso sind diese Gefühle tatsächlich stärker als dann meine Gedanken?
Machen wir es der Reihe nach.
Okay.
Wahnsinnig viele Fragen, wahnsinnig interessant.
Ja, super, genial.
Genau. Der Punkt ist, zum einen, unser Unterbewusstsein ist nochmal, wie ich sage, vielleicht scherzhaft, mechanisch. Wir haben etwas erlebt. Ja. Wir haben zu dem Erlebten in der Situation, wo wir es erlebt haben, ein Gefühl. Im besten Fall eine Euphorie, im schlimmsten Fall ein Trauma. Wenn unser Unterbewusstsein, was unsere komplette Realität um uns herum stets und ständig einscannt, einliest, wieder den Eindruck hat, oh, da ist ein Parameter, also ein Merkmal, wie damals, als es mir schlecht gegangen ist beispielsweise, dann schickt mir mein Unterbewusstsein dieses schlechte Gefühl von damals in den Körper. Wenn dem so wäre, hätten wir verloren. Und jetzt kann ich die frohe Botschaft sagen, dem ist Gott sei Dank nicht so. Es ist nämlich kein Gefühl, was uns unser Unterbewusstsein sendet, sondern es ist lediglich ein Gefühlsvorschlag. Und das ist die Rettung. Weil wenn ich dir jetzt den Vorschlag mache, wir tauschen jetzt Platz und machen hier Handstand mit Kopfstand Überschlag, dann wirst du sagen,
kann ich nicht.
Ja, eben. Da wirst du sagen, den Vorschlag lehne ich ab.
Ja.
Das ist genau der Unterschied. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis aus meiner Sicht. Das ist vor allem die Rettung dessen, dass wir letzten Endes keine Reaktionsdeppen sind. Weil hätten wir nicht die Möglichkeit, diesen Gefühlsvorschlag aus dem Unterbewusstsein auch bewusst abzulehnen, dann wären wir Reaktionsdeppen. Dann müssten wir so reagieren wie damals als und dann gäbe es für uns keine Rettung. Und das ist die frohe Botschaft dabei. Das Unterbewusstsein scannt alles ein. Das Unterbewusstsein meint, Parameter, Merkmale zu finden, die mit einem Gefühl aus Erfahrung beispielsweise verknüpft sind. Und in dem Moment fühlen wir uns genauso wie damals als. Und belastend ist es natürlich in den traumatischen Situationen.
Ja.
Da macht es uns kaputt. Da fangen wir wirklich an, beispielsweise auch an uns zu scheitern, an uns nicht mehr zu glauben, an uns zu verzweifeln. Wo es toll ist, sind natürlich Situationen, wo es schön ist. Jetzt Stichwort Weihnachten. Ja, so dieser Plätzchenduft. Ja, das erinnert einen so dran, mein Gott, wie war man damals als kleiner Junge, als kleines Mädchen vielleicht bei der Mama gestanden in der Küche und durfte den Teig ausrollen oder vielleicht die Finger abschlecken, weil in der Kuchenschüssel noch Teig drinnen war. Das sind beispielsweise so positive Emotionen, die uns dann weich machen und die schön sind. Ja, aber wenn es jetzt andere Emotionen sind, wie was weiß ich was in der Schule, dass irgendein Lehrer mit dem Aktenkoffer reinstürzt und sagt, so, stopp, alles weg, wir schreiben jetzt eine Schulaufgabe. Da geht bei jedem von uns immer noch, da schwillt der Kamm. Ja, da möchte man am liebsten davongehen und abhauen. Und das ist der Grund dafür, ist einfach die entsprechend positive und wie gesagt im schlimmsten Fall die entsprechend negative Erfahrung, die unser Bewusstsein zum Schutze für uns abgespeichert hat, damit wir wieder blitzschnell reagieren können. Wenn wir aber nur reagieren könnten, hätten wir keine Chance, aus den traumatischen Erlebnissen rauszukommen.
Das heißt, ich entscheide in diesem Moment dann auch bewusst oder ich habe die Möglichkeit,
Bingo.
Ja, zu entscheiden, hey, danke, liebes Unterbewusstsein, diesen Vorschlag nehme ich jetzt nicht an.
Und was meinst du, in welchem Gefühlszustand du das am besten kannst?
In einem guten Gefühlszustand.
Das ist genau der Grund, warum man immer gucken sollte, darf, Methoden anzuwenden. Das kann, was weiß ich, von Vera Birkenbiel, schon uralt, dieses Kampfgrinsen.
Genau.
Wo ich dann gesagt habe, jetzt gucke ich mal ganz bewusst in die Kamera, diesen Bananenquerfresser. Das schaut bescheuert aus, wenn ich so grinse. Und wenn ich mir noch vorstelle, ich würde jetzt eine Banane quer in den Mund stecken, dann muss ich gleich nochmal lachen. Also da habe ich eine Verknüpfung mit der Verknüpfung gemacht. Dadurch, dass ich grinse, massiere ich hier meine Ganglien, also meine Nervenknoten, die hier irgendwo im Kiefer vorhanden sind. Und die haben eben meinem Unterbewusstsein auch gelernt, oder das ist so programmiert, das weiß ich nicht, dass wenn das Gesicht grinst, dann muss irgendwas Positives passiert sein, sonst würde ich ja nicht grinsen. Und in dem Moment ist dann auch dieser negative Gedanke und vor allem dieser negative Gefühlszustand zumindest erstmal überdeckt. Der eigentliche Punkt ist jetzt nochmal der, wir dürfen bewusst wahrnehmen, wir werden von einem Gefühlszustand durchflutet. Dazu ist mir beispielsweise der Stoppbefehl ganz wichtig. Das ist sowas Ähnliches wie das Grinsen, dass ich einfach einen Halt-Stopp-Befehl ausspreche und ich sage, ich reagiere jetzt nicht, weil wenn ich jetzt sofort reagiere, so wie mir mein Unterbewusstsein in der Situation meinen Gefühlszustand vorschlägt, ja, dann weiß ich auch, wie die Sache ausgeht. Nämlich genauso wie damals als. Und da will ich nicht mehr hin. Deswegen ist es ein gutes Thema, wird auch in vielerlei Literatur angegeben oder in Videos auf YouTube und wo man es nicht überall sehen kann. Da heißt erstmal durchatmen. Erstmal in die Ruhe kommen. Und wie gesagt, das Grinsen, das geht auch. Sollte man vielleicht, wenn einen der Chef vermeintlich blöd anredet, nicht dem Chef gegenüber machen. Da kann man sich dann mal wegdrehen oder mal vielleicht die Hand vor den Mund halten. Das sage ich immer, das war ein kleiner Vorteil von den Gesichtsmasken, die wir noch vor ein paar Jahren tragen durften. Da konnte man dahinter auch grinsen. Ja, und dann war der Kampfmodus weg und so weiter und so fort. Aber durchatmen, Ruhe bewahren. Und durchaus dann auch in der Kommunikation dem anderen sagen, ich möchte jetzt gar nicht sofort reagieren. Lass mir ein paar Minuten Zeit. Ich brauche jetzt erstmal, damit ich reagieren kann. Das ist das Thema, wo kommen die Gefühle her? Wie durchfluten sie unseren Körper? Gott sei Dank sind es nur Gefühlsvorschläge. Und wir können diesen Gefühlsvorschlägen eine Abfuhr erteilen und sagen, nein, du hast jetzt keinen Zutritt zu mir, ja, und uns dann bewusst und vor allem dann auch autonom, aber auf alle Fälle bewusst entscheiden, etwas anderes zu tun und by the way, darüber dann ja auch dem Unterbewusstsein schon wieder eine neue Lernmöglichkeit, genau, eine neue Reaktionsmöglichkeit zu geben. Deswegen ist es so wichtig, auch daran zu üben und es immer wieder zu machen, weil es ist ganz leicht zu sagen, Finger zu erheben und sagen, bleibe in deinem guten Gefühlszustand. Ja, um Gottes Willen. Das funktioniert ja nur, wenn man es übt und wenn man sich das bewusst macht, dass man jetzt auch in den schlechten Gefühlszustand hätte abdriften können. Aber dass es besser ist, in Situationen im guten Gefühlszustand zu bleiben. Und wenn man das eben jede Woche 3, 4, 5 Mal bewusst macht, vielleicht sogar schafft es jeden Tag, sich bewusst wahrzunehmen, damit programmiert man ja sich dann langsam und stetig selber um. Und damit werden wir dann auch, das war ja die Anfangsthese, damit werden wir ja auch erfolgreicher.
Ja.
Das haben wir jetzt immer noch nicht geklärt, aber das...
Genau.
Würde ich jetzt mal rangehen.
Genau, ja? wir haben tatsächlich noch so ein bisschen Zeit jetzt, aber warum ist es so? Also wie funktioniert's, Ulrich?
Aus meiner Sicht, ich bin gelernter Nachrichtentechniker.
Ja.
Das heißt, ich habe irgendwann mal in München an der Technischen Universität Nachrichtentechnik studiert, fürs Lehramt, berufliche Schulen, aber Nachrichtentechnik hat sehr, sehr viel mit Elektromagnetismus, mit Schwingung und Welle und Antennen und ich schicke von irgendwo auf eine... für einen normalen Menschen spukhafte Art und Weise Nachrichten durchs Universum, die ich dann auf der anderen Seite wieder mit einem entsprechenden Empfangsgerät aufnehmen kann. Das sind alles Dinge, die kennen wir. Ich glaube, wir brauchen heute keine höhere Macht mehr für die Funktion unseres Mobiltelefons.
Mhm.
Ja? Das ist heute State of the Art. Damit sind wir groß geworden. Eine Bluetooth-Verbindung von irgendeiner Maus, von irgendeiner Tastatur zum Computer müssen wir heute auch keinem göttlichen oder keinem dämonischen Wesen oder sonst wie was mehr unterwerfen, sondern das ist einfach Standard und wir wissen auch, dass das irgendwie mit elektromagnetischen Wellen zusammenhängt,
genau,
und dementsprechend eine Connection, eine Verbindung da ist. Und das Interessante an der Nummer ist jetzt, dass beispielsweise vor ungefähr 10, 15 Jahren ist es mindestens her oder es könnte auch in den 90er Jahren schon gewesen sein, dass dieses berühmte Hard Math Institute, also Herz Mathematik Hard Math Institute in Kalifornien, die haben eben genau mit nachrichtentechnischen und mit ingenieurwissenschaftlichen Techniken, haben die den menschlichen Körper untersucht. Und jetzt ist es für mich als Nachrichtentechniker wieder super interessant und super genial und vor allem auch eine Begründung dafür, warum unser Gefühlszustand tatsächlich das mächtigste Werkzeug des Erschaffens ist. Wollen wir es angehen?
Ja, bitte.
Wollen wir es angehen. Wir haben bei uns in unserem Körper überall Nervenzellen. Im Gehirn eine ganze Menge, in anderen Regionen auch. Diese Nervenzellen funktionieren hochspezialisiert, hochkomplex, letzten Endes durch eine nachrichtentechnische Übertragung und zwar durch ein elektrisches Signal.
Mhm.
Also das Gehirn schickt beispielsweise jetzt, wenn ich hier die Hand in die Kamera halte und winke, schickt mein Gehirn eine entsprechende Information an die Muskulatur hier im Unterarm oder im Oberarm oder wo die auch immer ist und dann fängt meine Hand das Wackeln an. Das geht elektrisch. Ich habe hier natürlich keine Kupferleitungen drin. Also ich kann jetzt hier nicht aufschneiden und dann mit einem Lötkolben rangehen oder mit irgendwelchen Verbindungswerkzeugen rangehen, sondern das sind Nervenleitungen, die durch einen entsprechenden Potentialunterschied, also eine Spannung zwischen der Außenseite der Membran und der Innenseite der Membran, dann dort ein elektrisches Signal entlang fließen lassen, jeweils zu der beispielsweise Muskulatur, die ich jetzt in dem Fall, wenn ich wieder winken würden wollte, die ich aktiv betätigen möchte. So, das Gleiche ist in unserem Gehirn vorhanden. In unserem Gehirn sind Unmengen von Nervenzellen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Es sind brutal viele Nervenzellen. Und alle diese Nervenzellen, die sind damit beschäftigt, stets und ständig elektrische Signale von A nach B, von B nach C, von C nach D und wieder zurück. Also in alle verschiedene Richtungen zu senden. Aus der Nachrichtentechnik, weil wir sind ja immer noch nicht beim Elektromagnetismus. Wir haben jetzt lediglich in den Nervenzellen Ströme, Ladungen, die sich bewegen. Und aus der Nachrichtentechnik, aus der Physik wissen wir, dass immer, wenn wir Ladungen bewegen, um diese bewegten Ladungen, ist völlig egal, ob das jetzt Elektronen sind, also negativ geladene Teilchen oder positiv, also elektrisch positiv geladene Teilchen sind, das ist mir jetzt gerade völlig egal. Aber immer, wenn sich diese Teilchen bewegen, dann entsteht um die Teilchen herum ein Magnetfeld. Das heißt, immer dann, wenn Ströme fließen, und das gilt in der gesamten Elektrotechnik, das gilt in der gesamten Nachrichtentechnik, immer dann, wenn Ströme fließen, dann bildet sich um diese Ströme herum ein magnetisches Feld.
Also das heißt, ich habe in meinem Kopf wahnsinnig viele magnetische Felder?
Richtig. Es ist eine ganze Menge, was da passiert, weil ja mit jedem Strömchen, was da fließt, das sind natürlich keine Ströme, wie sie beispielsweise in irgendwelchen Hochspannungsleitungen unterwegs sind oder in irgendwelchen Stromversorgungsnetzen. Mhm. Das sind winzig kleine Strömchen, aber es sind Strömchen, die ein elektromagnetisches Feld oder ein magnetisches Feld um sich herum verursachen. Mhm. Das zweite Prinzip, was wir aus der Physik kennen, ist das Prinzip der Induktion. Das bedeutet, wenn ich einen Leiter oder ein geladenes Teilchen habe, was von einem Magnetfeld durchflutet wird, also wo beispielsweise in einer benachbarten Leitung ein Strom fließt und ein Magnetfeld um diese Leitung herum entsteht, dann beeinflusst dieses Magnetfeld das geladene Teilchen, was sich vielleicht eben noch nicht bewegt hat, beeinflusst es insofern, dass sich dieses Teilchen auch bewegt. Also sind wir sozusagen auch in der Lage, elektromagnetische Felder von außen, wenn man so will, zu empfangen. Mhm. Damit werden unter Umständen in unseren Nervenzellen, also in Leitungen auf jeden Fall, sonst würde eine Funkübertragung nicht funktionieren, sonst könnten wir hier auch nicht sprechen, sonst könnte man das im Internet nicht angucken, sonst könnte man es nicht über einen Satelliten schicken und ich weiß nicht was. Und es funktioniert im Körper genauso. Das heißt, wir senden aus und wir empfangen auch. Warum jetzt denken, zwar elektromagnetische Felder letzten Endes im Gehirn auslöst, diese aber einen weitaus wenigeren Einfluss haben als fühlen, hast du gerade auch beschrieben. In unserem Gehirn fließen ja stets und ständig Milliarden und Abermilliarden von winzig kleinen Strömchen. Die fließen aber hier von rechts nach links, von links nach rechts, von vorne nach hinten, von oben nach unten und in alle Richtungen. Und jetzt ist das Problem dabei, dass in der Gesamtwirkung des Elektromagnetismus im Gehirn sich diese Teilchen beispielsweise gegenläufig zueinander befinden, also sich gegenläufig verhalten. Und immer wenn sich etwas gegenläufig verhält, dann bilden zwar beide von mir aus ein Magnetfeld aus, das ist aber auch wieder insgesamt entgegengerichtet und damit hebt es sich nach außen auf.
Weil so viele verschiedene Dinge gleichzeitig stattfinden in meinem Kopf. Verstehe ich das richtig?
Absolut.
Aha, jetzt, okay, verstanden.
Also ich habe hier nachrichtentechnische Leitungen drinnen, die alle in irgendeine Richtung feuern. Dadurch, dass aber genauso viele in die Richtung feuern wie in die Richtung, dadurch hebt sich die elektromagnetische Wirkung im Gehirn größtenteils auf. Wenn wir es schaffen würden, dass unsere Gehirnzellen alle mit einem Schlag in die gleiche Richtung feuern würden, dann hätten wir eine richtig heftige Sendewirkung. Dadurch, dass aber mein Gehirn damit beschäftigt ist, Teile des Großhirns, aber vor allem eben auch des Kleinhirns, meinen derzeitigen Blutzuckerspiegel zu kontrollieren oder damit beschäftigt sind, dass ich hier nicht vom Stuhl fall, damit beschäftigt sind, dass ich zwischendurch mal eine Atempause mache, dass meine Augenlider auf und zu gehen und weiß nicht alles. Ja, dadurch ist in unserem Gehirn sehr viel, man würde heute sagen, nachrichtentechnisch sehr viel Traffic. Und dieser Traffic, der begegnet sich halt so, kreuz und quer. Und damit ist die elektromagnetische Wirkung nach außen nicht groß. Sie ist messbar, aber sie ist wesentlich geringer als die vom Fühlen. Und jetzt ist immer noch die Frage, wie geht's beim Fühlen?
Ganz genau. Wie geht's beim Fühlen?
Und da gucke ich, da habe ich beispielsweise in alte Überlieferungen geguckt und habe gedacht, was steht denn symbolisch in unserer Welt, aber auch schon in den vielen Welten, die es vorher gegeben hat oder in den langen Zeiten in der Historie, die es vorher gegeben hat, was steht denn bei uns als Symbol für das Gefühl?
Das Herz.
That's it. Das Herz ist unser emotionales Zentrum. Und jetzt wird's interessant, weil, zumindest nachrichtentechnisch interessant, ich finde nämlich in unserem Herzen, und das ist mittlerweile auch bekannt, da finde ich auch einen Nervenknoten. Ein Ganglion, glaube ich, nennt man das. Das Ding heißt, wird bezeichnet als der sogenannte Sinusknoten.
Ja.
Und dieser Sinusknoten im Herzen ist nichts anderes als ein kleines Zwischengehirn, würde ich es mal nennen. Also eine Ansammlung von massiv vielen Nervenzellen, natürlich viel weniger als im Gehirn, aber trotzdem eine ganze Menge, also mehr als drei, wie ich immer scherzhaft sage. Ja?
Okay.
Es sind eine ganze Menge Nervenzellen vorhanden. Der Unterschied zu den Nervenzellen im Gehirn ist jetzt lediglich der, im Gehirn sind wir mit 138 Milliarden 1211 Entscheidungen gleichzeitig beschäftigt, weil so wahnsinnig viel parallel in unserem Körper läuft, was über unser Gehirn gesteuert wird, weil wir so wahnsinnig viel von außen wahrnehmen, was irgendwie im Gehirn verarbeitet werden muss. Aber der Sinusknoten im Herzen, der ist lediglich für eine Sache, also lediglich in Anführungszeichen für eine Sache zuständig, nämlich für unseren Herzrhythmus. Das heißt, wenn im Sinusknoten im Herz eine Nervenzelle den Befehl gibt, den Herzrhythmus loszuschicken, dann tut es alle anderen auch. Mhm. Nochmal, im Gehirn feuern unsere Nervenzellen alle zu minimal unterschiedlichen Zeitpunkten in maximal andere Richtungen. Ganz, ganz viele verschiedene Gedanken, ganz, ganz viele verschiedene Dinge gehen uns durch den Kopf. Dementsprechend hebt sich die elektromagnetische Wirkung in unserem Gehirn größtenteils auf. Sie ist messbar, ja klar, aber sie hebt sich auf. Aber in unserem Herzen, in unserem Sinusknoten, feuern alle Nervenzellen parallel gleichzeitig. Mhm. Und damit habe ich natürlich eine massiv größere Wirkung auf auch das elektromagnetische Feld, was uns umgibt. Über das Gefühl, weil das Herz ist das Symbol für das Gefühl. Wenn wir verliebt sind, geht uns unser Herz auf.
Oh ja.
Ja, wenn wir uns ärgern, ganz massiv, dann kriegen wir manchmal sogar einen Herzinfarkt, wenn wir ganz viel unter Stress arbeiten und stehen. Ja, das hat natürlich auch andere Gründe, logisch, die möchte ich auch gar nicht außen vor lassen, aber unser Herz steht für unser Gefühl. Mhm. Und
boah, ich, also wirklich herzlichen Dank für diese Erklärung, weil fühlen tun wir es ja, ja, dass es hier stärker ist. Wir glauben zwar immer, wir sind hier die Starken, aber letztendlich, wenn wir wirklich in einer Gefühlssituation sind, so oder so, dann fühlen wir es ja auch hier. Ja.
Richtig.
Und diese Erklärung dazu, ja, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir es ja nicht unbedingt, aber es ist wirklich spannend, ja, dass es letztendlich auch auf dieser Ebene, dieser wissenschaftlichen Ebene, einfach diese Erklärung dazu gibt, ja, und es ist wirklich total logisch, wenn hier so viel los ist, kann nicht so viel Energie rausgehen oder mit so einer Kraft in eine Richtung, als hier dann wirklich im Herzen, wo alle gleichzeitig sagen, hey, ha, fühlst du's? Spürst du's? Ja. Sehr, sehr klasse. Wirklich herzlichen Dank, lieber Ulrich. Wir sind mit deiner Erklärung schon am Schluss unseres Interviews angekommen, aber ich würde dich bitten, vielleicht hast du noch einen kleinen, wertvollen Satz für mich und für unsere Zuschauer aus deinem Universum.
Absolut. Die größte Kraft, die wir auf diesem Planeten haben, die uns zum Leben erweckt hat und in die wir, davon bin ich zutiefst überzeugt, in die wir auch wieder zurückkehren werden, ist die Liebe. Hätten sich zwei Menschen nicht geliebt, gäbe es weder dich noch mich. Und wenn wir von diesem Planeten gehen, rein physikalisch, Energieerhaltung gilt immer, Leben ist Energie. Gehen wir in eine andere Lebensform. Ich bin davon überzeugt, dass es die Liebe sein wird. Und deswegen möchte ich andere Menschen inspirieren, auch wenn ich selber nicht perfekt bin, um Gottes Willen. Aber ich möchte andere Menschen inspirieren auf diesem Leben, auf diesem Lebensweg, wo sie aus Liebe gemacht sind und am Ende wieder in die Liebe gehen, dass sie in der Liebe bleiben und mit ihrem Herzrhythmus, mit ihrer Herzstrahlkraft und mit ihrem positiven, optimistischen Gefühlszustand die Welt mit der Essenz der Welt überfluten und damit auch die Essenz der Welt natürlich zurückbekommen. Ich danke dir für dieses Interview.
Ich danke dir für dieses Interview, lieber Ulrich. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, somit bleiben Sie in der Liebe. Denken Sie nicht nur an die Liebe, sondern gehen Sie wieder in Ihr Herz, fühlen Sie die Liebe und nicht vergessen, lächeln, ja, um im guten Gefühl zu sein. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf eine weitere Ausgabe und wünsche allen da draußen Liebe, Freude, Lächeln.
Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.